genialer Mensch, der stand vorne hin und hat die Verse einfach vorgesagt. Das, wie es ihm gerade in den Kopf kam, so konnte der reimen. Aber manches war dann ziemlich holprig, deshalb hat sein Freund Christian Gregor das immer in eine gute Form gebracht. Auch das Lied Jesu geh voran. Alle Zinzendorf-Lieder sind von Christian Gregor, ganz interessanter Mann, wie der auch zu Jesus kam in der Brüdergemeinde. Und dann noch Albert Knapp. Das ist der Pfarrer in der Stuttgarter Hospitalkirche, der Missionsmann, der den Liedern erst recht den Schliff gegeben hat. Albert Knapp hat ja vielen Paul-Gerhardt-Liedern auch einen neuen Text gegeben. Leider hat man das in unseren Gesangbüchern wieder rückgängig gemacht. Viele von Ihnen haben noch die Version von Wach auf, mein Herz und singe, nicht von Paul-Gerhardt gelernt, sondern nach der Knapp-Version. Mein Kind und schlafe, ich hüte meine Schafe und so weiter. Das war alles Albert Knapp-Version. Heißt im Gesangbuch jetzt wieder anders, zurückgeführt auf die Urform von Paul Gerhardt. Und hier auch dieses Lied ist von Gregor und Knapp bearbeitet. Und wir singen die ersten vier Verse, Herz und Herz vereinen zusammen. Der Gemeinschaft, lieber Herr Jesus, du hast uns lieb. Und das verbindet uns. Und da ist keiner von uns ausgenommen von deiner Liebe. Du hast die ganze Nacht über uns gewacht. Du trägst die Sorgen unseres Lebens mit, die Nöte, die Schwächen, die Ängste. Und du willst uns auch untereinander so viel Ermutigung und Stärkung geben. Wir danken dir auch für diese Zeit, die wir jetzt hier erleben dürfen, für die Stärkung auch durch das Frühstück, durch die Gemeinschaft, durch die Begegnung mit lieben Menschen, durch die Helfer, die uns bedienen und betreuen. Und Herr, mach uns die große weltweite Gemeinschaft deiner Kinder ganz groß und wichtig. Amen. So, heute schließen wir das Kapitel 2 ab, der Apostelgeschichte. Es geht uns immer noch um die Wirkung des Heiligen Geistes, weil wir ja natürlich das Pfingstfest hinter uns haben, der Geist Gottes wirkt mächtig, wir haben viel entdeckt, wie er wirkt durch das Wort, durch das Bibelwort, wir haben entdeckt, wie der Heilige Geist im Gewissen wirkt. Und das ist mir jetzt ganz wichtig, weil Sie auch viele Leute treffen, die ganz andere Dinge als beherrschend ansehen. Die kommen auf eine gewisse Segenshandlung oder auf gewisse Gebetshaltungen, auf gewisse Wundererweise. Nach der Apostelgeschichte ist das wichtigste Wort Gottes und dann geht's ins Gewissen. Das Wort Gottes muss uns treffen und dann kommt das Erfülltsein mit Christus und das Hineingetauchtsein in das Sterben von Jesus, die Nachfolge, das haben wir ja gehabt, Römer 6, mit Christus leben und die Gabe des Heiligen Geistes selbst empfangen, sich erretten lassen aus einem verkehrten Geschlecht. Und nun lesen wir von Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot. Hier und dort in den Häusern hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte hinzu zur Gemeinde, die gerettet wurden. Haben Sie einmal schon an der Einsamkeit gelitten? Ich habe das. Weiß noch, wie ich Student war in Heidelberg, saß in einem Hinterhofzimmer, es war alles so schmuddelig, eklig, hat mich nicht wohl gefühlt. Und da sah man die Menschen auf dem Balkon da hinten und da waren sie in den Höfen und sind Und ich war allein. Ich habe es gar nicht verstehen können, dass es ein Lied gibt, ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Dass man da irgendwo nette Gemeinschaft finden kann. Ich habe gewusst, man könnte sein Herz irgendwo hinhängen, um die Einsamkeit zu überwinden, aber ich war allein und einsam. Steht ja in der Bibel drin, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist ein schwerer Lebensweg, ein schwerer Los, wenn Sie als Single leben müssen. Und für die Witwer und Witwen ist es schwierig. Und für die Geschiedenen ist es schwierig. Allein zu sein, ist ganz arg schwer. Unsere Kinder erleben das schon. Das ist vielleicht die erste Verwundung in ihrer Kindheit, das Fremdeln. Wenn sie Angst haben, die Mutter geht weg und kommt nicht mehr zurück. Die Urangst eines Kindes. Man kann es ja einem Kind nicht ersparen. Das muss ja das Kind lernen. Das gehört zur Stabilisierung unserer Seele dazu. Aber wie das wohl ist. Und wenn das überhaupt wieder in unser Blickfeld rückt, dass das eine ganz große Not ist, in den Städten hin und her Menschen vereinsamen. Nun, oft sind sie noch selber schuld. Die machen alles falsch. Und dann stoßen sie noch den Letzten weg und zeigen ihre Stacheln und schimpfen und machen Streit. Und wenn man dann kommt und klingelt, wir hatten auch schon einen Hausbewohner, mal einen einsamen Menschen, hat meine Frau einen Kuchen runtergestellt und hat dann zertrampelt. Verstehen Sie, das ist dann letzte Reaktion der Verzweiflung. Ich bin ja ganz allein und ich kann nimmer mit einem anderen Menschen überhaupt auch ein gutes Wort wechseln. Ich war ja ganz in der Innenstadt Pfarrer und habe das immer erlebt, wie die Menschen heute an dieser Einsamkeit leiden in den Hochhäusern. Wir hatten da in der Stitzenburg, ganz, es gibt so ein großes Hochhaus in der Dannecker Straße. Und wenn man da oft gefragt hat, wer wohnt denn neben Ihnen? Sagten die Leute, wir wissen nicht. Ich sage, ja, aber sind die erst zugezogen? Nein, die wohnen schon viele Jahre da. Da wechselt man nicht mal im Aufzug ein Wort miteinander. Und das ist ganz schwer. Die Leute leiden an der Einsamkeit und kommen nicht mehr irgendwo zusammen. Und dann ist das Schlimme heute vielleicht eine Urlaubsbekanntschaft, da reist man zwei und zwei in Urlaub und kriegt doch keine Gemeinschaft. Das ist vielleicht ein Sexabenteuer, aber keine Gemeinschaft, wo man richtig zusammenkommt. Jetzt sind wir als Gemeinde immer wieder herausgefordert, wie kann man denn Gemeinschaft machen? Da sagen wir, da laden wir die Leute ein und dann machen wir irgendwelche Spiele oder Volkstanz oder machen wir einen Kaffeemittag. Aber ich behaupte immer, da kommt man nicht an die Gemeinschaft hin. Das bleibt ein oberflächliches Begegnen, weil man nicht in die Tiefe kommt. Und wir müssen wieder lernen, wo die Kraft der Gemeinschaft der Christen liegt. Nun ist es ja auch bei den Christen sehr schwierig, die sind ja auch zerspalten in sehr viele Gruppen und Gruppierungen. Wir sind hier in einem Heim des Altpietismus, manche wundern sich, warum das Altpietismus heißt. Ja, die Väter hatten einst diesen Namen Altpietismus gegeben, als neue, neupietistische Strömungen kamen, haben die gesagt, lasst uns doch alle zusammen auf den alten Grund der Väter zurückgehen, wie Philipp Jakob Spener, auf den alten Pietismus. Und da ist der Name Altpietismus bis hängen geblieben als eine Gruppenbezeichnung. Der Gedanke war eigentlich, lasst uns doch wieder wie einst bei den Vätern, wo alle miteinander waren, unabhängig von allen Formen, zusammenstehen und die Gemeinschaft pflegen. Und da sieht man, man kann Gemeinschaft nicht machen. Das hat man ja probiert, auch in der Ökumene war das der Versuch, Gemeinschaft zu machen. Das ist ja wirklich ein geistliches Unternehmen gewesen. Ich habe auch viele kennengelernt, die das versucht haben. Und dann haben wir auch wieder erlebt, wie plötzlich diese ganze ökumenische Bewegung wieder sich selbst gespalten hat in der ganzen Frage der sozialistischen Ideologie, der politischen Fragestellungen, oft sich auch zerspalten hat in manchen detaillierten Fragen. Also das gelingt gar nicht. Warum gelingt's denn eigentlich nicht? Da gibt auch die Bibel eine ganz simple Antwort. Das muss man immer wieder auch in den Gesprächen reinbringen. Ganz am Anfang der Bibel wird erzählt, wie die Menschen ihre eigenen Wege gehen. Und dann haben sie plötzlich die Idee, wir müssen etwas Verbindendes machen. Das ist ja immer so, wenn man eine Aktion macht, dann machen alle mit, dann helfen alle. Und dann haben die gesagt, wir bauen einen Turm. Das heißt eigentlich genau auch, wenn man hinsieht, wir bauen eine Stadt. Wir bauen eine Stadt und der Turm der Stadt soll bis in den Himmel reichen. Wir wollen uns einen Namen machen und an diesem Namen vereinen wir alle. Und Gott hat in seinem Zorn gerade über diesem Bau von Babel die Menschen zerstreut. Und bis heute ist das eine Not, dass wir an dieser Zersplitterung leiden. Auch wir Evangelikalen leiden an der Zersplitterung, dass wir
miteinander oft in einem Gremium sitzen und doch uns nicht verstehen. Warum? Weil wir verschiedene Personen sind. Und das bleibt bis zur Wiederkunft von Jesus so. Wir bleiben verschiedene getrennte Leute und können die Sprache nicht sprechen. Manche meinen, wenn wir jetzt eine gemeinsame Organisation machen, wird's besser. Das ist ein Quatsch natürlich. Das wissen Sie. Man kann in einem Kirchengemeinderat sitzen und es gibt 7 Fraktionen. So viel, wie es Mitglieder hat. Lauter Gruppen. Also die gemeinsame Organisation schließt uns noch nicht zusammen. Es gibt in Württemberg ein Sprichwort, wenn man in ein friedliches Dorf einen Streit hineintragen will, muss man bloß 2 Pfarrer hinsetzen. Da sieht man, wie die Zerspaltung oft geht. Ich will nicht gegen Pfarrer, nur ich will es ein bisschen frech sagen, weil ich selber einer bin. Wir freuen uns ja auch unter anwesenden Pfarrern, die das nicht so sind. Das, verstehen Sie, ich will da niemanden treffen. Bloß, es ist doch eine Not, dass wir alle die Verschiedenheit an uns tragen und die Zerspaltung oft sehr tief hineingehen. Sie kommen aus vielen Gruppen und Gemeinden, wo Sie an dieser Zerspaltenheit leiden. Und deshalb ist es von uns eine Sehnsucht, eine Wehmut, wie gibt es denn wirkliche Gemeinschaft? Nun können wir schwärmen von der Urchristenheit und sagen, die waren eben ideal. Nein, das waren sie nicht. In der Urchristenheit gab es auch viel Zoff, Streit. Kein Brief des Evangeliums im Neuen Testament ist geschrieben worden ohne Streit. Der Paulus hat alle Briefe geschrieben im Streit. Wehe ihr Galater, wer hat euch verzaubert? In den Korintherbrief, immer Streit in den Gemeinden. Das soll uns nicht beruhigen und sagen, dann ist ja gar nicht schlimm. Sondern wir sehen, dass auch in der Urchristenheit sehr viel Spannung war. Der Johannesbrief, der sagt sogar, der am meisten von der Liebe spricht, der sagt sogar, wir sollten Irrlehrer nicht einmal mehr grüßen. Also grüßen kann ich Irrlehrer, das macht mir keine Probleme. Aber so weit geht der Johannesbrief, weil die Spannung auch in der Urchristenheit da war, dass es falsche Lehre gibt. Und bei der falschen Lehre kann man nicht einfach das Schwarze weiß machen. Und dann gibt es Spannung und Spaltung, ist unvermeidlich. Ja, jetzt haben wir es sehr negativ dargestellt. Jetzt wollen wir endlich mal wissen, wie war das dann hier in der Urchristengemeinde, dass es ein Herz und eine Seele war. Das steht ja da, sie waren ein Herz und eine Seele. Das steht zumindest in Kapitel 4, wo noch einmal von der Einheit steht. Das können Sie mal ausschlagen, Kapitel 4, Vers 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sonst war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef, aber der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Was war die Einheit? Keine organisatorische, keine gemachte Einheit. Die Apostel haben von Christus geredet und plötzlich waren alle Gruppengrenzen unwichtig geworden. Jetzt haben sie genau den Punkt entdeckt, um was es geht. Wo man Jesus vollmächtig in die Mitte rückt, da sind die Verschiedenheiten plötzlich unwichtig. Jesus, der Auferstandene. Die Apostel predigten und die Menschen kamen dazu und keiner sagte mehr, wo kommst du her? Oder was hast du für Sonderlehren? Oder was ist dir noch wichtig? Sondern sie waren alle ergriffen vom Jesuszeugnis. Es war auch in der ökumenischen Bewegung am Anfang so, Neu-Delhi 1961, da sind die ganzen, in der Diskussion auf die ganzen schwierigen Fragen aufgebrochen. Die Anglikaner wollten auf ihre apostolische Sukzession und die Lutheraner haben auf ihre Dinge verwiesen. Und dann hat der Evangelist D.T. Niles, ein Mann aus Ceylon, hat immer gerufen, don't look on us, look at him. Guckt doch nicht auf euch, guckt doch auf Jesus. Das, was uns zusammenführt, ist Jesus, der Herr. Das ist leider auch die Grenze der Gemeinschaft. Ich kann nicht mit evangelischen Christen Gemeinschaft haben, auch wenn wir alle in einer Kirchenorganisation sind, wenn die nicht an Jesus glauben, wenn die Jesus gar nicht als Herrn verehren, wenn die meinen, das sei bloß ein normaler Mensch gewesen, der im Grab verwest wäre. Sondern wo Christus verkündigt wird, da ist es uns auf einmal ganz groß, dass wir einander finden. Früher noch in der Zeit des Eisernen Vorhangs, meine Frau und ich, wenn wir in den Osten gereist sind, das war dann später nicht mehr möglich, weil wir dort überall einen Fahndungsbefehl hatten, einen Haftbefehl wegen dem Bibeltransport. Aber das war in den ersten Jahren für uns ein ganz großes Erlebnis. Man kam da irgendwo nach Rumänien oder Bulgarien zu Leuten, die man überhaupt nie gekannt hat. Und zwar oft am Anfang noch, bevor wir in den Saal reingekommen sind, ganz schwierig, weil diese Christen oft ganz eng waren. Da kam mal einer und sagte, liebe Schwester, du musst noch ein Kopftuch aufziehen, wenn du in unsere Versammlung rein willst. Dann haben wir gedacht, dann bleiben wir lieber draußen, wenn ihr solche Gesetze uns auch noch auflegen wollt. Sie kennen ja, wie das uns oft wie vor den Kopf geschlagen ist. Und wie wir drin waren, war alles Wurst. Kopftuch auf, Kopftuch runter, weil die Jesusfreude da war. Und da wurde vollmächtiges Wort ausgelegt. Und dann, für mich war das Wichtigste, die Gebetsgemeinschaft. Und wo man auch seine Not sagen durfte, sagt, könnt ihr noch für eine Sache beten, die mich heute bewegt. Und auf einmal war man ein Herz und eine Seele, erlebt in Jesus Christus. Und das müssen Sie immer suchen. Wenn Sie das nicht finden in Ihrer Gemeinschaft, dann können Sie auch keine Gemeinschaft dort haben. Oder in der Gruppe oder Gemeinde, wo Sie sind. Wo Christus in der Mitte steht, da ist alles da. Christus, der auferstandene, lebendige Herr. Das war ja in der Zeit der großen Missionsbewegung so wunderbar, als etwa im 18. Jahrhundert bei Zinzendorf August Hermann Francke und später dann im Pietismus die großen Missionsfeste waren. Nie ist etwa in Württemberg die Mehrheit der Kirchenmitglieder hinter der Mission gestanden. Nie. Auch nie die Mehrheit der Pfarrerschaft. Es war immer eine kleine Minderheit. Deshalb blieb die Mission immer eine Sache von freien Vereinen. Bis in unsere Tage hinein ist das gut. Denn da sollen die, die brennen für die Ausbreitung des Evangeliums, sich finden und zusammenarbeiten. Aber das war dann so ein Höhepunkt, wenn man zu einem Missionsfest ging, so wie wir es jetzt erlebt haben im Hospital, wo alles überfüllt war, am Himmelfahrtstag. Ein Herz und eine Seele, da muss man gar nicht fragen, wo kommt ihr her? Und ich habe an unserem Missionstag jetzt mich gewundert, dass so viele junge Leute da waren. Saß alles voll auf den Treppen und ich habe in der Mittagspause viele junge Leute gefragt, wo kommt ihr denn her? Erzählten sie, wir kommen aus einer freien Gemeinde in Memmingen. Da sagte, welchem Verband gehört ihr? Wir haben keinen Verband. Wir haben nicht mal Älteste. Wir sind halt so und machen sonntags Gottesdienst miteinander. Und der andere sagte das aus Blaubeuren und der andere sagt aus Ulm. Ja, eine Not oft, dass die sagen, wir brauchen das, weil wir von Christus brennen und wir wollen das miteinander haben. Aber sie suchen die Gemeinschaft mit anderen und da fragt man gar nicht, wo gehörst du hin und was ist deine Sonderlehre, sondern man ist vereint in Christus. Und in der Missionsgeschichte ist das auch interessant gewesen, dass die großen Missionare, ob das Hudson Taylor war oder wie die alle hießen, die haben alle im Laufe ihres Lebens mehrfach ihre Konfessionszugehörigkeit gewechselt. Die waren gar nicht in dem so verpflichtet, sondern die sagten, jetzt ist in meinem Dienst besser, zu den Anglikanern oder zu den Methodisten zu gehen oder zu den Presbyterianern, weil sie dort Gemeinschaft gefunden haben. Und die Kirchengrenzen haben sie ganz niedergehängt. Und das war dann auch das Missionsfeld draußen, wo man auch die Konfessionen übersprungen hat. Das war fast für die Heimatkirchen der Anfang der Ökumene, dass man gesagt hat, Mensch, lass uns doch das suchen. Aber leider vermissen wir ja in dieser Ökumene, so wie sie oft vorkommt, diese Jesusfreude am Auferstandenen. Wenn die da wäre, wäre es uns leichter. Aber wenn es da um so viel äußere Dinge geht und politische Aktionen, dann können wir uns dort nicht wiederfinden. Wo Christus ist, finden wir einander. Und sie waren gemeinsam, sie blieben aber beständig in der Apostellehre. Was war denn die Apostellehre? Die Apostel haben erzählt von den Jesuswundern, von der Bergpredigt, von der Jesuslehre. Und da haben die gesagt, wir wollen mehr von Jesus hören. Es kann in einer Christengemeinde gar nie oft genug von Jesus geredet werden. Das ist das, was uns verbindet. Wenn wir von der Taufe reden, sind wir schon gleich wieder gespalten. Und viele Fragen übers Pfarramt und über die Kirchenordnung und über die Liturgie und schon bei den Liedern sind wir gespalten. In einer Auslegung schrieb einer der Ausleger, es war der große Paul Humburg, Präses der bekennenden Kirche im Dritten Reich, schrieb, sie fingen nicht an, neue Lieder zu dichten, sondern sie fingen an, die Jesusgemeinschaft zu festigen. Also das war ihnen das Wichtigste. Wie können wir die Gemeinschaft in Jesus viel, viel stärker machen? Und wo die ganz stark ist, spielen alle anderen Fragen keine große Bedeutung mehr. So war es immer in der Kirchengeschichte und im Leben der Christen. Vor ein paar Monaten waren wir, meine Frau und ich, in Kuba, und es hat uns ganz arg erschüttert, diese grenzenlose Armut. In Kuba breiten sich ja die Christen unter diesem Kommunismus, der furchtbar ist, der Fidel Castro-Kommunismus, rasend aus. Also der ist so schlimm, dass wenn einer heimlich eine Kuh züchtet und das Fleisch nicht im Staat gibt, kommt er 10 Jahre ins Gefängnis. Furchtbar, wie die Leute leiden, auch wegen ganz kleiner Dinge inhaftiert sind. Und die Pfarrer verdienen 16 Euro, aber das kriegen sie in Peso, und mit Peso kann man nichts kaufen. Da läuft alles nur mit der Touristenwährung Dollar. 2 Eier pro Monat, das ist Lebensmittel, die kriegen sie oft nicht. Die haben extra Läden, und die Touristen sehen nur die anderen Läden, das sind alles Dollarläden, wo sie in die Städte gehen. Und die Touristen merken gar nicht, wie die Leute leiden. Das modernste Auto ist 50 Jahre alt in Kuba. Das sind ganz alte amerikanische, wie sagen wir, Schlitten, wo die da fahren. Und der Gemeindeleiter der Südbaptisten, die ganz stark wachsen, die vermehren sich ungeheuer, die Gemeinden, hat uns mit dem Auto mitgenommen in die Hauptstadt, 600 Kilometer, das war riskant, mit dem alten Fahrzeug, und wir waren nachts um 11, halb 12 unterwegs, und dann klopft plötzlich Herr Held und sagt, Motor kaputt, was machen wir jetzt? Und dann hat er gesagt, da ist ein Ort in der Nähe, wir fahren mal dorthin. Er wusste, er hat von seinen Baptisten dort keine Gemeinde. Und dann fragt er auf der Straße, gibt es hier eine christliche Gemeinde? Dann sagt er, ja, es gibt Pfingstler. Mit Pfingstlern haben wir oft, wir haben nicht so enge Gemeinschaft. Und dann ist er noch hingefahren mit dem noch klopfenden und knarrenden Auto. Und er war schon im Bett und hat man den rausgeholt. Und es war ein Erlebnis. Man ist es an einen Werkstattplatz gefahren, das war unter einem Baum, aber wissen Sie, die Werkstatt, da war gar nicht viel da. Und da hat es uns repariert, ist unter das Auto gelegen, über und über mit Öl beschmiert. Er hat dieses Ersatzteil zunächst selber herstellen müssen. Und am Ende, als man gefragt hat, was dürfen wir bezahlen, wir haben doch die Dollars, hat er gesagt, ich nehme von euch nichts an. Verstehen Sie, da war einer, dem war das Geld gar nicht mehr wichtig, weil er gemerkt hat, das sind Jesus-Leute. Die gehen auch mit Jesus. Und dann spielen die äußeren Dinge gar keine Rolle mehr. Hoffentlich haben Sie das einmal erlebt. Gemeinschaft in Jesus. Die Liebe, die Menschen treibt, die sagen, es ist mir eine Ehre, dir helfen zu dürfen, obwohl sie selber nichts haben. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Was ist denn das? Gemeinschaft. Ich habe als Pfarrer in meiner ersten Gemeinde gemerkt, man muss manchmal auch vom hohen Ross runter, ich mache alles allein. Wir waren damals im Urlaub, meine Frau war sehr krank und hat eine schwere Operation gebraucht. Ich habe gedacht, ach, sagst der Gemeinde nichts. Nein, bis ich angerufen habe, sagt, betet auch. Lasst die anderen an eurer Not teilhaben. Und von dem Tag ab gab es eine noch viel festere Beziehung, weil die gewusst haben, der Pfarrer braucht auch uns. Wir brauchen einander. Ich kenne das, wie man sagt, ich will es gar niemand sagen. Das ist eine komische Sache, dass man mich besuchen soll. Und ein halbes Jahr später sagt man ganz bitter überall, mich hat ja niemand besucht. Statt dass man sagt, du, jetzt brauche ich dich, hast einen Moment Zeit, ich will dir am Telefon meine Not schildern, ich bin heute in Schwermut, bet für mich. Gemeinschaft heißt, den anderen teilnehmen lassen an seiner Not. Ist es bei uns eine Seuche als Deutsche, dass wir immer Gemeinschaft organisieren wollen, dass wir meinen, wir müssen eine Organisation gründen oder irgendeine Sache machen? Wo uns das auf den Nägeln brennt, kommen wir zusammen. In den 70er Jahren, das waren ja die Jahre nach der großen sozialistischen Revolution der 68er Jahrgänge, wenn Sie sich noch daran erinnern, mit Mao Zedong und all diesen Parolen, wo der Joschka Fischer durch die Straßen gestreift ist und da haben sie gebrüllt, Ho Chi Minh und so weiter. Da haben wir in Stuttgart ja gesagt, wir müssen groß Evangelisation machen. Wir haben ganz vorsichtig angefangen. Das Wunderbarste war, da wurde nichts organisiert, sondern da kamen sie plötzlich aus den verschiedenen Gruppen, aus der christlichen Gemeinschaft in der Olga-Straße, von den Methodisten, von den Baptisten. Und schließlich haben wir auf dem Schillerplatz mit Ulrich Parzani diese großen Evangelisationen gemacht. Es war gar keine Organisation nötig, sondern man war eins, wir wollen Jesus verkünden. So wie in der Missionsbewegung. Da musste auch nicht eine Mitgliedschaft gegründet werden, da musste auch nicht irgendwie viel organisiert werden, sondern das hat sich gegeben. Wer hilft hiermit und wer macht das und das wird noch benötigt? Und da werden Plakate geklebt, da wird eingeladen, da werden Hausbesuche gemacht. Sie waren beieinander in der Gemeinschaft. Ich wünsche Ihnen die Dynamik, auch wenn Sie von dieser Freizeit heimkommen, dass der Heilige Geist Sie dort teilhaben lässt an dieser Gemeinschaft, die er wirkt unter verschiedenen Menschen. Und im Gebet waren sie eins. Schön ist Gebetsgemeinschaft. Manche Leute haben Probleme und sagen, ich kann nicht laut beten. Macht ja nichts. Dann beten sie leise mit. Aber vielleicht ist auch ein Vorurteil, dass man sich geniert. Vielleicht ist auch ein Stück Selbstmitleid. Dann Sie können doch irgendein paar ungelenke Worte sagen. Mir hat's immer geholfen, wenn andere mit mir gebetet haben. Und ich hatte auch diesen Brauch in den Gemeinden, wo ich war, dass wir vor dem Gottesdienst noch eine Gebetsgemeinschaft gehabt haben. Oft war es nur einer, der kam. Aber das ist sowas Ermutigendes. Da betet jemand mit mir und ich sage, ich brauche dich. Auch bei den Krankenbesuchen, die Gemeinschaft im Gebet, keine langen Gebete, sondern teilnehmen lassen, Anteil geben und dann das praktizieren. Haben Sie eine lebendige Gebetsgemeinschaft um sich her? Braucht nicht viel Zeit, aber Menschen, die für Sie beten und an Sie denken. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Ja, natürlich passieren viele Wunder. Mein Leben ist voller Wunder. Mein Leben ist voller Wunder. Was ist hier auf dem Schönblick? Wir hatten es gestern Martin Scheuermann erzählt, wo fast eine Mitarbeiterin ums Leben gekommen ist und jetzt wieder anfängt, ganz schwach zu arbeiten. Wir erleben doch Wunder. Und wenn, ich weiß, manche haben Probleme, auch Krankheit, und dass es heute so erträglich ist, und Wunder Gottes, dass unsere Sinnen wir noch brauchen können, Hände und Füße, Zunge und Lippenregen, das haben wir zu danken seinem Segen. Auch die natürlichen Dinge sind ein Wunder, aber auch die außergewöhnlichen. Wenn ich an unsere Mitarbeiter denke, fast 200 in all den verschiedenen Krisenregionen jetzt, wir beten doch für sie und wenn alles erträglich geht, ist doch ein Wunder. Die Schutzengel müssen ja Sonderschichten oft einlegen, in den vielen Gefahren der Welt. Wir erleben viel Wunder, sollten auch einander teilhaben lassen, wie wir Gottes Wunder erleben. Das ermutigt andere. Aber wir wollen nicht wundersüchtig sein, sondern wissen, Wunder sind Zeichen, die auf die Güte und die Liebe unseres Herrn hinweisen. Und wir wollen auch einander erzählen. Mich hat das immer gestärkt, wenn ich bei den Schwerkranken und Pflegebedürftigen war, wenn die ihre Erfahrungen mit Jesus gesagt haben, gerade auf einem schweren Leidensweg. Das ist Ermutigung für eine Gemeinde. Das ist oft die größte Stärkung, das uns verbindet, das Mitdrandenken, das Mittragen der Nöte. Was ist denn das? Es kam alle Seelen Furcht an. Furcht vor Gott? Ja, natürlich. Die Gegenwart des lebendigen Gottes war da und da hat man sein Ich nimmer wichtig genommen. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt immer Spaltungen, Gruppenbildungen in unseren Gemeinden, wo man sein Ich so wichtig nimmt. Wie man selber in Erscheinung tritt. Da waren gebeugte Menschen, von der Gnade gebeugte Menschen, die einander dienen wollten, weil sie die Güte von Jesus erfahren haben. Und wenn das fehlt, dann sind lauter kleine Herrgöttle da. Das Gebeugtsein und gedemütigt sein vom Herrn, das hat man in der Urchristenheit gelernt. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Ist nicht so wichtig, wie ich jetzt rauskomme. Wenn Sie in eine Gemeinde gehen, gucken Sie immer, nicht wie gucken die anderen mich an, sondern wo ist der eine, dem ich jetzt Freude schenken kann, dem ich gutes Wort zum Morgen sagen kann, dem ich sagen kann, siehst aber schön aus mit deinen Kleidern und das freut mich, dich zu treffen. Ist doch was Wunderbares. Wem kann ich heute eine Freude machen? Wo läuft mir ein Kind über den Weg, das ich aufrichten und ermutigen kann, das ich loben kann? Es gibt so viele Dinge, wenn man nicht mehr sein Ich im Mittelpunkt hat, das geschieht dort, wo die Furcht Gottes über uns kommt, wo man die Gnade mit Jesus erlebt. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Das interessiert uns jetzt ja. Wie war denn das mit dem Geld? Manche haben ja gemeint, das sei Kommunismus gewesen. Bloß im Kommunismus war es immer so, dass man da gesagt hat, was dir gehört, das krieg ich. Und die haben umgekehrt gesagt, was mir gehört, gehört dir. Das hat der Kommunismus nie gesagt. Was mir gehört, gehört dir. Verstehen Sie, das ist ein Unterschied. Aber die Habgier war weg. Das gehört zu diesem Gedemütigtsein. Haben Sie es beobachtet in den letzten 50 Jahren, was mit uns passiert ist? Bei denen, die in der DDR lebten, sind es erst 15 Jahre. Bei uns sind es schon 50 Jahre. Dass uns die Habsucht in einem ganz furchtbaren Maß ergriffen hat. Ich weiß, dass es Rentner gibt, die weniger und die viel haben und da gibt es Unterschiede und so weiter. Aber uns alle hat die Habsucht ergriffen. Ganz, ganz groß. Die Habsucht ist eine Wurzel allen Übels. Wir haben alle mehr, als wir brauchen. Und deshalb müssen wir ganz arg aufpassen, was da geschehen ist durch den Geist von Jesus, dass sie frei waren und gesagt haben, ich kann geben. Ich bin oft überwältigt. Ich behalte mir an unseren Werken, auch bei den christlichen Fachkräften und bei Hilfebrüder immer das selber vor, mit einigen Frauen zusammen die Dankbriefe zu schreiben. Sehr manche von ihnen, die das auch bekommen. Und ich muss immer sagen, wir schicken Dankbriefe für 5 €, obwohl wir sagen, das Porto ist ja auch so teuer heute. Weil wir es den Leuten sagen wollen, was wunderbar das ist, wenn man geben kann. Wenn man teilen kann mit denen, die nichts haben, gerade mit solchen kubanischen Christen. Wenn man denen, die müssen zum Beispiel, die können nur bauen, wenn sie überhaupt eine Lizenz kriegen, wenn sie den Baustoff in Dollar bezahlen. Wie sollen sie den bezahlen können? Die haben ja keine Einnahmen in Dollar. Und dann können wir sagen, wir zahlen euch das für eure Freizeitstätten. Aber was sind das, 6.000 € oder was für den Zement? Und dann können sie für 80 Leute wieder ein Haus bauen. Und das kann man tun, weil Leute geben und nicht sagen, was kann ich jetzt wieder anlegen. Die Habsucht kann einen ja so ergreifen. Man hat das in der Börsenkrise gemerkt, wie das einen erschüttern kann, wenn einer in Fonds gelegt hat in den neuen Bundesländern und sein Geld verloren hat. Als dass es uns zur Lektion wird, dass wir nicht an den Gütern dieser Welt unser Herz hinhängen. Und der ersten Christengemeinde ist das so gewesen, dass die Habsucht gebrochen war. Und dass es Leute Freude gemacht hat zum Geben und sagen, ich bin beglückt, ich darf helfen. Es rührt mich immer schon, wenn die Kinder anfangen, von ihren Konfirmandengaben herzugeben, sagen, ich bin doch beschenkt, wenn ich irgendwo helfen darf. Und das war in der Urchristengemeinde eine Wirkung des Geistes Gottes. Mach mich frei vom Geiz, von der Habsucht. Es wäre auch ein ganz menschlicher Grund, wenn man oft erlebt, wie die Streitereien ums Erbe gehen, wie die Familien zu brechen, um Streit um den Besitz. Man sagt, Mensch, aber nicht, dass ich meine, ich wollte jetzt, wir haben keine Opferbüchsen hier, deshalb kann ich ganz offen drüber, es geht jetzt nicht um irgendwelche Gaben, sondern das ist Wissen. Es ist keine Lust, sondern eine Last, wenn Sie was besitzen. Weil unsere Sicherheit ja eh verbürgt ist in unserem Land, wo keiner auf der Straße sitzen muss und durch das Sozialgesetz die Allgemeinheit aufkommt, die Gesellschaft wenigstens für ein Minimum. Und das ist so, wie es in der ganzen Welt in keinem Volk ist, wie in unserem deutschen Volk. Das kann man nicht als Armut bezeichnen. Und da wird, ist wichtig, dass wir von der Habsucht frei werden, je nachdem es einer nötig hatte. Wunderbar, was in der Liebe weitergegeben wird an andere. Und sie waren beieinander im Tempel. Sie haben auch die Gemeinschaft mit dem Tempel nicht aufgekündigt. Das hat mich bei den ersten Christen immer am meisten überrascht. Und ich würde auch meinen, es ist nicht das Wichtigste, dass man so schnell Grenzen aufstellt, sondern sie haben auch mit ihren jüdischen Volksgenossen noch so lang wie irgend möglich, bis zum Losbrechen der ersten Verfolgung, die Bruderschaft gehalten und die Gemeinschaft gesucht. Das ist für mich ein Grund, warum ich so lang wie möglich auch in dieser Kirche sein will und dienen will, wenn es irgend geht. Aber ich brauche die Gemeinschaft mit Gläubigen und ich will doch andererseits auch die Brücke halten zu denen, die Jesus noch nicht erkannt haben, um ihnen das groß zu machen. Wir haben vorhin das Lied von Zinzendorf gesungen von der Gemeinschaft und Zinzendorf hat das ja so gelebt. Seine Missionare sind ja auf diese Sklaveninsel St. Thomas gegangen. Das war ja schwierig, die Überfahrt gefährlich. Und die sind eingesperrt worden dort von den dänischen Siedlern, weil einer der Missionare von Zinzendorf eine Mulattin, eine Schwarze, geheiratet hat. War damals völlig undenkbar, ein Weiser heiratet eine Schwarze, eine Sklavin. Und es hat mich immer beeindruckt, als Zinzendorf hinüberfuhr, er war ja ausgewiesen aus seiner Heimat Herrnhut, vom August dem Starken, der hat ihm des Landes verwiesen. Und dann hat er das Segelschiff genommen. Es war eigentlich die Frage, trifft er seine Missionare überhaupt noch lebendig an? Die waren im Gefängnis und es waren schlimme Löcher. Und dann hat er sich die Vollmachten vom dänischen König gegeben lassen. Er hat ja die höchsten juristischen Laufbahnen gehabt, auch die Verwandtschaftsbeziehungen, hat die großen Vollmachten gehabt, nun im Auftrag des dänischen Königs das Ding zu erledigen und kam hin und die dänischen Siedler müssen das Gefängnis öffnen. Da werden seine Missionsbrüder rausgeführt. Da kommen sie einer nach dem anderen und ganz am Ende kommt die Mulattin. Zinzendorf grüßt nicht einmal seine Brüder. Er geht auf die Negerin zu und gibt ihr einen französischen Handkuss. Es war für die Siedler so etwas von der neuen Jesusgemeinschaft, die über alle Rassenschranken hinweggeht, weil da ein Mensch war, der Jesus lieb hat und gibt ihr die Ehre und die Würde und die Anerkennung. Das war immer so bei den gläubigen Christen, dass sie keine Rassenschranken hatten, sondern die Liebe von Jesus, die sie erfüllt hat. Zum Schluss möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass das immer schwierig war, unter den evangelischen Christen auch, wenn die Erweckten, zum Glauben gekommenen, eine engere Gemeinschaft gesucht haben. Da war der Liederdichter Johann Jakob Schütz in Frankfurt, ein ganz hochbegabter Jurist, der das Lied gedichtet hat, sei Lob und Ehre im höchsten Gut. Der hat mit Philipp Jakob Spener die erste Gemeinschaftsstunde im Wohnhaus gegründet. Der Spener hat sich nachher wieder zurückgezogen, der hat Angst gehabt, es gibt Ärger. Aber der Johann Jakob Schütz war ein ganz gerader Mann und hat gesagt, ich mache weiter Gemeinschaftsstunden. Und wenn Sie oft in so Gesangbücher reingucken, auch in dem Gemeinschaftsliederbuch, steht leider das böse Wort drin, der Johann Jakob Schütz sei ein Separatist gewesen, einer, der sich absondert. Das war der Johann Jakob Schütz nicht. Bis zu seinem Tod blieb er Mitglied der Württemberg, Frankfurter Kirche, evangelischen Kirche, hat sie nicht getrennt. Aber ihm war es wichtig, die Gemeinschaft zu suchen mit wiedergeborenen Leuten, die in Jesus gehören, die Jesus gehören. Zu seinen Lebzeiten hat er es nicht erlebt. Er wurde gemobbt, ihm ist die ganze Feindschaft entgegengeschlagen. Aber ich freue mich so, dass wir heute das können in unserer Kirche, Gemeinschaft mit wiedergeborenen Menschen pflegen, die Jesus erlebt haben. 50 Jahre nach dem Tod von Johann Jakob Schütz hat Allendorf, der Liederdichter, ein Lied gemacht, Dein Wort, o Herr, bringt uns zusammen. In diesem Lied heißt es, was für uns die Gemeinschaft bildet. Nur Menschen, die von Gott geboren, die unter einem Haupte stehen, die hat der Herr sich auserkoren, die lässt er Wunderliebe sehen. Gemeinschaft mit dem Vater haben und mit dem Sohn im Heiligen Geist, das ist, was wie ihre Seele speist. Nur das kann sie vollkommen laben. Das brauchen wir. Ohne diese enge Gemeinschaft mit Menschen, die auch Jesus als Herrn anbeten und die im Wort leben, können wir als Christen nicht existieren. Die äußere Mitgliedschaft in den Kirchen, die reicht uns nicht. Der Glaubensgrund, auf dem wir stehen, ist Christus und sein teures Blut. Das einzige Ziel, darauf wir sehen, ist Christus, unser höchstes Gut. Sein Wort, die Regel, die wir kennen, nicht dieser oder jener Ort, das ist, was wir mit einem Wort die heilige Gemeinde nennen. der Menschenwerk, Joch, Zwangsgewalten, Meinung und Formelwiderstreit, man kann sie nicht für Seligkeit, nicht für des Herrn Gemeinschaft halten. Um das geht's uns, nicht um Formeln, um geht's die gelebte Gemeinschaft mit Jesus, um das lebendige Wort. Und ich hoffe, dass Sie alle Heimat in einer lebendigen Gemeinschaft haben, wo man Jesus lebt und ihm dient und dort kann Jesus wirken. Das ist keine Frage der Gleichmacherei, der Uniform, sondern des gelebten Glaubens, der gelebten Gemeinschaft mit Jesus. Wir wollen beten. Lieber Herr, danke, dass du uns diese Gemeinschaft schenkst, auch jetzt in diesen Tagen, aber auch wenn wir nach Hause kommen, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, das genügt uns. Aber wir freuen uns auch, wenn wir deinen Namen groß machen dürfen, wenn andere dazustoßen und wenn du selber ziehst andere in deine Gemeinschaft hin. Herr, wir leiden unter der Zerspaltenheit deiner Gemeinde in der Welt, in alle Gruppierungen und Lehren und Meinungen und Prophetien und Geistlehren. Wir wollen nur dein Wort hochachten und dich suchen. Herr, mach's uns auch ganz deutlich, wo wir selber ein Hindernis für die Einheit in dir sind, dass uns nicht Äußeres wichtig ist, dass wir auch nicht andere verachten wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer Kultur oder wegen ihrer Volkszugehörigkeit oder weil sie uns vielleicht unsympathisch sind, sondern dass wir sie lieben können, weil du sie liebst. Mach uns ganz frei zur Gemeinschaft in dir. Amen.